Man kann manchmal gar nicht fühlen, wie schnell so eine Woche vergeht. Zack, weg ist sie, kommt nie wieder. Das sind 7 Tage, jeder Tag hat 24 Stunden. Zeit davon schläft man, Rest ist erstmal wach. Rumsbums, wenn man nicht im Urlaub ist oder irgendwas Besonderes erlebt, ist das einfach weg. Für immer gestorben, abgehakt. Oder wie man auch beim Film sagt, also erledigte Szenen, die praktisch gedreht und gesprochen sind, im Kasten sind, sind gestorben. Ich finde das eigentlich gut. Das kann man eigentlich aufs echte Leben übertragen. Die letzten 7 Tage seit der letzten Ausgabe Baywatch Berlin sind gestorben. Die sind einfach für immer weg und kommen nie wieder. Und da sind wir wieder. Für alle, die jetzt sagen, hä, was ist denn da los? Die Stimme kenne ich doch, aber ich sehe ihn nicht. Das liegt daran, dass das hier keine Fernsehsendung ist, sondern ihr oder du, je nachdem, wie wir zueinander stehen, gerade den Podcast hören. Baywatch Berlin. Mein Name ist Klaas Häufer Umlauf. Das sage ich der Form halber dazu, um zu zeigen, dass ich den Kontakt nicht verloren habe zur echten Welt.
Ja.
Wo es tatsächlich Informationsgehalt hat, wer die beiden sind, das sind meine beiden Mitstreiter hier, weil die kennt man nicht so gut.
Mhm.
Das liegt einfach an der Biografie der beiden. Da ist einfach noch nicht so viel hochgeschwappt in die Öffentlichkeit.
Mhm.
Das ist einmal mein Freund und Kollege Thomas Schmidt.
Oh, danke. Fängst so harmonisch an, als Freund bezeichnet werden. Das kommt selten vor.
Na, wir wollen ja nicht, dass du gleich wieder Minute 1 ausrastest.
Nee, ich bin heute wirklich, ich bin cool wie das Koma heute.
Harmonie, Schmitty.
Nein, du bist da, du bist mein Freund. Das kann ich jetzt nicht mehr ändern.
Oh, das ist aber lieb.
Danke. Du bist mein Freund geworden. Das ist so, weißt du, ein bisschen so eine Mischung aus Stockholm-Syndrom und Zellennachbar. Aber du bist mein Freund. Auf der anderen Seite auch mittlerweile mein Freund, obwohl ich nicht mehr genau weiß, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, ich kann mich noch erinnern. Soll ich jetzt erzählen?
Ich will erst sagen, wie
mal
du
Werbung?
Heißt.
Nein.
Du heißt Jakob Lund.
Ja.
Und wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen an diversen Shows, aktuell an Late Night Berlin und was wir sonst auch so machen hier in unserer Firma. Und jetzt machen wir auch noch diesen Podcast hier zusammen.
Ja. Alles kommt im Grunde aus diesem Büro, ne? Dieses Büro ist dein Büro, ist eingebettet ein größeres Büro, Firma heißt Florida TV und hier kommt eigentlich alles her, was du machst und was auch dein lieber Kollege Joko macht.
Das hier ist der Brennstab und praktisch das strahlt ab aufs ganze Büro.
Ja, also.
Mhm. Oder?
Ja.
Ich kontaminiere das kreative Kontamination. Ich habe hier ist das Epizentrum und es wabert praktisch raus an die Schreibtische hier und dann wird das umgesetzt in Shows, verwandelt in gute Ideen, verwandelt in die blinkende Showtreppe am Ende.
Also wenn du mit Brennstäben und sowas, wenn du damit meinst, dass das hier das Raucherzimmer der Firma ist, dann gebe ich da recht.
Das war's mal so richtig, als wir alle noch gequalmt haben.
Jetzt ist immer noch
bei Helmut Schmidt. Weil,
das ist so, wie am Bramsee wird hier gequalmt und auch Schach gespielt, aber mit Mitarbeitern.
Aber ich finde, das zeigt auch ein bisschen deinen Stellenwert in der Firma. Klaas, du hast ja aufgehört zu rauchen seit, glaube ich, mittlerweile März, oder? Also
März, ja.
Fast 9 Monate rauchfrei. Herzlichen Glückwunsch. Also freue ich mich wirklich für dich, weil du hast sehr, sehr viel geraucht. Und was deinen Stellenwert ganz gut zeigt, ist, dass hier ja auch viel heimlich geraucht wurde. Also in der ganzen Firma ist eigentlich Rauchen verboten, auch sogar vom Hausmeister. Liebe Grüße. Und hier wird aber nach wie vor geraucht.
Wenn Klaas nicht da ist,
ja, aber dann wird hier geraucht und teilweise kommen auch Leute ungeniert hier rein, auch wenn Klaas da ist und hier irgendwas am Computer schreibt, dann werden dann so, morgen, machen dieses eine Fenster auf, wir sind 3 so Fenster, eins wird aufgemacht, dann wird hier einfach geraucht.
So ist es.
Obwohl dieser Mann, dieser arme Mann, kurz vor Flashbacks ist und da gerade den Kampf gegen die Abhängigkeit gewonnen hat, bist gerade du einer, Schmidt, der hier so einfach reinlatscht und hier raucht.
Aber ganz ehrlich, das mache ich mit einer gewissen Genugtuung, lasse ich ihn hier rauchen, weil ich wirklich denke, es ist so the day of the living dead. Und hier so diese Todgeweihten hier ans Fenster laufen zu sehen, da denke ich, die Quittung kommt am Schluss.
Das hat für mich aber auch sowas wie, kennt ihr es noch, wenn man 16 Jahre alt war und im Schulhof geraucht hat, so hinter der Mauer und dann kam der Lehrer vorbei und so geht's mir immer, wenn Klaas hier ins Büro kommt. Ich fühle mich so richtig hart ertappt, habe ein halbes Jahr schlechtes Gewissen und so und möchte mich aus dem Fenster werfen. Ja.
Boring Fact über mich, ich habe noch nie geraucht, noch nie.
Ja.
Nie eine Zigarette geraucht. Deswegen kenne ich es nicht, wenn man auf dem Schulhof raucht. Habe eben nicht gemacht.
Also ich kann das so kann cool ich auch nicht. Ich. Das kann ich auch nicht verstehen. Also ich finde Rauchen schon geil.
Der hat das schon immer lecker geschmeckt.
Mir hat das immer lecker geschmeckt. Immer ein paar leckere Zigaretten habe ich inhaliert gerne. Und das fand ich schon gut. Und sagen wir mal, das Lebensgefühl, was man haben muss, um zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Das will ich einmal im Leben gehabt haben. Was übrigens aber nicht heißt, dass man es dann wirklich machen muss. Also für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr so das Gefühl habt, ich bin jetzt gerade so wild drauf, ich würde jetzt sogar so was Dummes machen wie rauchen, dann seid ihr schon gut drauf. Dann müsst ihr es nicht auch noch wirklich machen. Dann habt ihr schon den Lifestyle, den man mal braucht irgendwann, wenn man jung und wild ist. Der ist dann schon da. Man muss dann ja nicht tatsächlich rauchen. Das wäre ja dann tatsächlich auch dumm am Ende. Aber dieses Gefühl zu sagen, ich befinde mich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich das jetzt machen würde, im vollen Bewusstsein der Blödheit und der Stinkerei und so, das muss man einmal durchlebt haben. Ansonsten wollte ich den Leuten auch nochmal illustrieren, wen man hier vor sich hat. Man sieht, man hört ja nur die Stimmen, man kennt ein bisschen was über euch, aber man weiß zum Beispiel, man kennt nicht euren Style.
Oh, ja.
Wir sind im Jahr 2019, viel ja. definiert sich über das Äußere. Und der Style ist hier kein großes Thema gewesen, obwohl das natürlich gerade so im Internet ist das ein Riesending, ne? Wer trägt was, wer sieht wie aus.
Und wie so. Was der Style ist. Also hier war noch nicht Thema, wie wir gestylt sind.
Wie ihr, euer
ja,
Styling,
das stimmt.
Euer persönliches Styling.
Unsere Mode.
Unsere Mode.
Ja.
Und ich wollte jetzt mal ernsthaft mal ohne Scheiß mal wissen, weil ich mich das selber mal frage, ob ihr in der Entwicklung eurem persönlichen Modebewusstseins schon fertig seid. Also seid ihr fertig? Weil irgendwann hört man doch auf, sich weiterzuentwickeln. Mein Vater hat 30 Jahre dieselbe Wildlederjacke getragen, so wie Klaus-Theo Gärtner aus Ein Fall für zwei, weil er dachte, ja, die sieht gut aus. Und da hört dann auch praktisch seine Weiterentwicklung aus. Alles, was dann neu an Mode kommt, findet er peinlich. Ja. Seid ihr da schon?
Na, es gibt auch viele so Typen, um die These zu bestätigen, die immer noch so aussehen wie 2004 aus dem Indie-Club gestolpert. Aber heute halt, ne?
Ja, genau.
Das darf natürlich nicht passieren. Weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ganz klar, also für mich ist das, ich kann Steve Jobs gut nachvollziehen. Der hat irgendwie, glaube ich, immer denselben Rolli angehabt, so alles in schwarz. Der hatte den ganzen Kleiderschrank dieselbe Garnitur. Rolli. Deswegen, ja.
Da hat er sein Rolli an, hat nicht groß gefragt, zieh ich einen Zylinder auf, trage ich einen Dreier, was habe ich für bunte Socken, ein Rolli drauf, Jeans an, Schuhe. Fertig aus, zack.
Kann man so zusammenfassen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich zu so früher schon auspacken muss.
Ich habe noch gedacht, muss man ihn dran erinnern, dass er noch mal den Basler macht, ne? Aber nein, muss man nicht.
Außer Gesäßtasche, guck noch so eine halbvolle Packung Westlight. So stelle ich mir das Outfit vor.
Also, wenn die Gesellschaft das akzeptieren würde, ne, wäre ich voll dafür, dass man halt jeden Tag, ich habe auch tatsächlich dreimal denselben Pulli und so, weil ich mir keine Gedanken, ich bin morgens, das wisst
welcher
ihr.
Welcher ist das? Sag mal eben bitte. Das könnte bei mir einiges an Verwirrung auflösen.
Von Fred Perry.
Ja.
Ja, den habe ich zum Beispiel dreimal. In schwarz habe ich dreimal.
Das beruhigt mich.
Ach so.
Wieso? Ich dachte wirklich, dass du den wirklich manchmal einfach 14 Tage hintereinander anziehst. Ich mochte dich da nicht drauf ansprechen, weil du immer so stolz bist auf den Geruch von deinem Waschmittel.
Nein.
Du bist doch immer so stolz, dass das so schön riecht. Das hast du immer alle sagen, dass du so doll riechst immer, ne? Wenn man dich umarmt und so, ne? Und deswegen dachte ich, das wäre vielleicht ein Wunderpunkt, dass du so das Gefühl hast, du bist hier der Bestriechendste in der Firma und so. Und ich komme ja nicht so nah ran.
Und dann ist die Taktik, dass man denselben Pulli immer anzieht.
Ja, aber dann dachte ich auch nicht, wie kann der denn da hier 12 Tage lang denselben Pulli anziehen? Das muss ihm nur mal einer sagen. Aber ach, jetzt hast du mehrere davon. Ja. Okay, ja, das ist ja beruhigend. Okay, bist du noch gar nicht so verlottert, wie ich dachte.
Nee. Okay. Das ist halt, wenn ich mal morgens aufwache, dann will ich mich um den Kaffee kümmern und nicht um die Kleidung. So, und dann ziehe ich das an und fürs Büro. Jetzt müssen wir uns auch nichts vormachen, ne? Also, dass man halt abends mal was anderes anzieht und sich ein bisschen schicker macht, das ist okay. Aber fürs Büro bin ich niemandem
abends Rechenschaft. Abends ziehst du dir schon nochmal eine scharfe Büchse an?
Oder? Da geht's richtig ab, ey.
Kann man sich das vorstellen?
Da kommt der Bruce Darnell bei mir durch.
Und bei dir?
Also, bei mir ist es so, dass ich irgendwann mal mir vorgenommen habe, es war so vor 5-6 Jahren, dass ich nicht auf so alte Fotos gucken will und mich schäme für meinen Style. Deswegen habe ich einen Einheitsstyle für mich festgelegt. Ja. Der besteht aus dunkler Jeans. Da habe ich die Farben, also so Jeansfarben, dunkelblau und grau. Und dazu trage ich ausschließlich blaue oder schwarze Pullis, komme gleich auf den Pulli, den ich gerade anhab, und kombiniere dazu unterschiedlich farbliche Hemden, die aber alle immer button-down sein müssen. Grau ist okay, weiß ist okay, hellblau ist okay und braun ist auch noch okay. Und das ist mein Einheitsstyle. So kann ich auch, wenn ich zum Beispiel, wenn wir auf Produktion sind in München, wo wir ja Joko und Klaas gegen ProSieben machen und so weiter, ne, oder Duell um die Welt, dann muss ich nur die Tage abzählen, da sagen wir mal 7 Tage, da habe ich so und so viel Pullis, da weiß ich 7 Schlüpfer, ich kann alles miteinander kombinieren.
Ja gut, aber mit den Schlüpfern, das haben ja alle.
Ja, aber ich kann alles miteinander kombinieren, kann jedes Hemd mit jedem Pulli kombinieren und jedes Hemd mit jeder Jeans. Und als ganz verrücktes Huhn gönne ich mir seit neuestem, unter anderem habe ich heute an einen grünen Pulli.
Ja, ich habe schon gedacht, dass du ein bisschen schrullig heute
so rüberkommst. Und ich habe mir nämlich meine Farbpalette blau und schwarz um grün jetzt erweitert, weil du ja gefragt hast, ist die Planung abgeschlossen? Die ist im Grunde abgeschlossen, aber ich erwische mich doch hier und da, dass ich denke, Mensch, vielleicht bricht man da nochmal aus.
Ja.
Und mein neues Guilty Pleasure, wo ich auf der Suche nach bin, ist eine, pass auf, eine so, wie sagt man, Blousonjacke, aber aus Leder, aber aus, wie heißt denn das, dieses matte Leder, nicht glänzend?
Ja, Wildleder.
Wildleder, genau.
Ja, das, was und ich gerade gesagt habe, was Klaus-Theo Gärtner
ja,
in einem Pfeil für zwei getragen hat.
Hast du das Wildleder gesehen?
Ja, so ein beiges, sandfarbenes
Wildleder. Also meine ich,
wie so ein Taxifahrer.
Pass auf, ich suche dunkelblaues Wildleder kombiniert mit einem hellen Lammfellkragen. Das suche ich noch.
Ja, habe ich zu Hause.
Und wenn mir das steht, das würde ich mir mal, lass ich mir jetzt ja. mal, kaufe ich mal, lass mich zu, probier es heimlich zu Hause. Wenn mir es steht, würde ich es auftragen. Ansonsten bleibe ich bei meiner Linie.
Könnte ich mir aber vorstellen, dass dir das ja, steht.
Man weiß nicht. Vielleicht, es gibt Sachen, die lassen einen, also wir Dicke haben da ein Problem. Also wir müssen immer die Länge betonen. Kann ich nur auch allen anderen Dicken raten, immer die Länge betonen. Wenn du eine Jacke hast, die sehr praktisch zum Bauch sich zentriert, siehst du doppelt so mopsig aus. Das wirklich, liebe Dicke, nehmt euch das zu Herzen. Kein jeder kann so mopsig aussehen, wie er will. Bla, bla, bla. Das setze ich mal voraus. Ja. No shaming. No, ich will hier keinen fronten. Aber wenn ihr darauf wertet, dass man nicht noch dicker aussieht, als man es ist, darauf lege ich Wert, dann musst du immer die Länge betonen.
Okay,
ja, alles klar. Ich habe ein bisschen Rage jetzt geredet, ne? Bei so einem Thema hätte man nicht erwartet, ja,
oder? Das ist interessant. Ne?
Mit und was bunte man Socken mag ich auch gerne.
Ja, finde ich.
Guck mal, heute.
Ja, albern.
Gelb.
Ja, das finde ich albern. Mein Gelb. Aber es ist interessant, ne, mit was man euch so anpiekst.
Nee, kann. Aber jetzt ist es ja mal interessant zu hören, wie ist denn das bei dir?
Genau.
So als Prominenter, ne, habe ich so den Eindruck, du kümmerst dich halt eigentlich überhaupt nicht um Garderobe. Nämlich, da gibt's eine Heerschar an Angestellten, ja, die dir aber so Sachen rauslegen, für die auch nicht bezahlt wird. So, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Nummer zwei, hast du dann manchmal so den Fargo-Look. Da kommst du so als Holzfäller in die Firma. Dann wird da gemunkelt, da muss man alle Leute beruhigen. Sagt, das geht vorbei, Leute, das geht vorbei. Aber da kommst du hier mit riesen Boots, ja, mit einem Schal um den Hals, ja, hast du irgendwie, siehst aus, als wärst du gerade aus Sibirien aus der Höhle gekommen.
Es gab ein legendäres Jahr in der Geschichte unserer Freundschaft und Zusammenarbeit, das nenne ich das Ackboot-Jahr. Und da kamst du hier wirklich wie eine russische Zarengattin gekleidet in die Firma. Und was jetzt witzig war, dass jetzt keiner gesagt hat, Klaas, wie siehst du denn aus, wie ein Idiot? Sondern jeder hat gesagt, hui, okay, Ackboots.
Okay. Man hat, es ist tatsächlich so.
Ja.
Es ist, Jakob, tatsächlich total erstaunlich, weil man erfährt viel über sich und vor allen Dingen auch darüber, wie man wahrgenommen wird und was einem auch nicht mehr erzählt wird. Wenn man jetzt mit so einer totalen Verrücktheit wie Ackboots zum Beispiel einfach hier reinläuft, ne? Ich habe zum Beispiel mal nach dem Dreh, da haben wir irgendwas gedreht und da hatte ich eine goldene Rolex, zwei goldene Ketten und drei goldene Ringe. Hatte ich da in dem Dreh und dann habe ich die einfach so dran gelassen und bin dann mit ins Büro gegangen und es war wirklich, man konnte es nicht sehen und es hat niemand was gesagt. Die haben alle gesagt, okay, der Alte wird wunderlich, er hat sie nicht mehr alle, er hat langsam einen kleinen Trilli, mal gucken, ob das vorbeigeht, weil mir das zugetraut wird, so eine gewisse Schrulligkeit, und das stimmt auch, das ist auch so, denn genau, bei mir ist es so eine Mischung aus, ich probiere mich da zum perfekten Deutschen hinzuentwickeln, also dass ich praktisch nur noch mit Funktionskleidung unterwegs bin, dass ich immer nur aussehe, als wäre ich gerade in der Stadt, um was zu essen zu holen.
Ja, stimmt, Montag sahst du aus wie ein Rigger beim Rammstein-Konzert.
Genau, ich probiere mich unauffällig ins Studio einzuschleusen, indem ich aussehe wie ein Tontechniker. Ja, ich habe so ein bisschen eine vollgefusselte Fließjacke an, irgend so eine Mütze auf, ein bisschen so ein Fusselbart und ich sehe so ein bisschen aus, als würde ich mir gleich schon mal Zigaretten vordrehen für die Pause in einer halben Stunde.
Du hast auch gerne mal so ein, kombinierst du modisch so einen Zahnpastafleck auf der Schulter, ne? Das will man auch nicht verheimlichen.
Ja, oh, da habe ich auch noch was. Ihr wart doch bei die Live-Show bei mir zu Hause, oder wie ist
das? Oh, da möchte ich auch drüber reden. Nein. Richtig, sehr gut, Schmitti. So. Fasse dich an, um dich zu loben im Voraus. Also, sehr gut,
Schmitti. Das ist die Show von mit Optenhöfe und unserem lieben Freund Stephen Gätchen am Samstagabend live. Und ihr musstet ja im Rahmen von Joko und Klaas gegen ProSieben, die hattet ihr die Show verloren und ihr musstet da auftauchen und irgendwie bei einem Spiel mitmachen. Mhm. Nach Hannover fahren und dann da in der
Samstagabend. Hannover wäre schön gewesen. Das wäre ja, sagen wir mal, zu dem, wo wir dann waren, wäre Hannover New York gewesen.
Ja.
Spielt das nicht so die Rolle?
Ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber es gab du hast dich dafür ein Outfit entschieden, das ist, sagen wir mal, Couch.
Ich habe mich da nicht entschieden, ich musste da lange mit dem Auto hinfahren und habe ich mir so Autosachen angesagt. Macht ihr das nicht,
ja,
dass ihr euch Autosachen
anzieht? Ja, das ist ja schön gut, aber da hat man ja hinten irgendwie nochmal eine Jeans dabei. Hattest du nicht? Du
hattest
einfach eine Jogginghose.
Nein, ich hatte auch noch Klamotten dabei, aber ich sag's, wie es ist. Wir sind da hingefahren, Joko und ich sind mit dem Auto da hingefahren. Ich hatte mir da so ein Nackenkissen mitgenommen und mir gemütliche Sachen angezogen und dann hatte ich vor Ort, war das sehr kalt, als ich ausgestiegen bin, weil ich auch ein bisschen müde war, und dann war die Kälte so in meinen Knochen und da hatte ich keine Lust, mich da in diesem Aufenthaltsmobil, was wir da hatten, hatte ich keine Lust, mich da umzuziehen. Und da habe ich halt einfach das angelassen, weil ich dachte, das ist hier eine Action-Show. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was für Spiel ich spielen muss. Vielleicht ist es was Sportliches. Da werde ich ja wohl mit einer Adidas-Hose richtig
gekleidet sein. Hältst du es? Also die Adidas-Hose hatte auch noch die, da hatte auch noch, waren Zahnpastaflecken drauf und Essensreste.
Ja.
Hast du dir vorher einen Döner gegönnt?
Und nee, das ist, wenn man das im Auto isst, weißt du, wie das ist, dann krübelt man sich voll und kann das nicht sofort weg.
Ja. Also falls ihr euch gefragt habt, ob man mit einem Outfit Fuck you sagen kann, ja, es ging. Und Klaas von Umlauf hatte es an jedem besagten Samstag.
Frage an den Prominenten.
Ja.
Hältst du dieses Outfit für angemessen?
Fragen an den Prominenten.
So, jetzt nochmal.
Ja.
Lieber Prominente, hältst du eine Jogginghose mit Essensflecken und Zahnpastaresten als angemessene Kleidung für eine Samstagabendshow?
Oliver Pollack, Doppelpunkt, jawohl.
Hat er jetzt eine Samstagabendshow, ja?
Das weiß ich nicht genau, ja. Also das finde das auch nicht richtig und da muss ich in mir schlagen da zwei Herzen. Zum einen denke ich möglichst praktisch mir egal und zum anderen habe ich dann doch manchmal dieses Fernseh-Ding, dass ich dann denke, ich muss jetzt mir auch irgendwie so Gucci-Slipper holen wie Robbie Williams. Mhm. Und dann Party like a Russian. Also manchmal denke ich mir, ich muss jetzt mir auch irgendwie sowas holen und dann kaufe ich mir irgendwas.
Was
und
Teures oder wie?
Nicht irgendwas, was Teures, was ein bisschen funkelt. Weil ein bisschen was, verstehe ich, was ein bisschen Liberace-mäßig.
Ja, verstehe ich.
Aber weißt du, was bei mir zu Hause los wäre, wenn ich so in Jogginghose im Fernsehen auftauchen würde? Ne?
Bei deinen Eltern
dann? Ja, mein Vater ist 17 SMSen. Ne? Und wie ist das bei dir? Hat sich da jemand aus dem bekannten Verwandtenkreis mal gemeldet, hat gesagt, Glasi?
Meine Mutter guckt doch nicht die Live-Show bei dir zu Hause oder wie das hieß. Nein, das guckt die nicht, die hat da andere Sorgen. Die guckt wirklich nur, wenn ich eine Sendung mache und ich ihr sage, dass sie es gucken soll, dann guckt sie das. Aber sie guckt doch nicht freiwillig irgendwelche Shows, in denen ich mitmache.
Jetzt aber mal Reality-Check, Klaas. Welche Menschen haben dir gesagt, dass das unmöglich aussah, dass es so nicht geht?
Oh, was ich, irgendwelche Leute?
Ich habe es dir gesagt.
Ach so.
Ist doch gut, oder?
Ja,
ich habe dich moderat empfangen, habe gesagt, das war alles ganz nett, aber du warst da lustlos und wie du ausgesehen hast, war eine Frechheit. Oder ist doch nett, dass man das sagt, oder?
Ich finde das gut, dass man sich dieses Umfeld erhält.
Ja.
Es nervt manchmal.
Von
apropos Umfeld. Also ich habe aus dem Umfeld der Produktion auch gehört, dass da drüber gesprochen wurde. Die haben es dir vielleicht nicht so ins Gesicht gesagt.
Nee, sollen die auch
aber
nicht.
Aber es war das Thema an dem Abend.
Wir haben jetzt einen Anrufer.
Ich finde das super, dass so eine Gespräche aus dem Umfeld gar nicht an mich herankommen, weil so soll es auch sein. Die können sagen, was sie wollen. Ich möchte das gar nicht mitkriegen. Ich möchte da irgendwo sein, wo das nicht bei mir ankommt.
Aber ich möchte nochmal so ein bisschen das ganz große gesellschaftliche Rad drehen, weil was mir schon auffällt, ist, dass jeder, und das kennt ihr vielleicht auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, man ist festgelegt auf einen gewissen Klamottenstil und auf eine gewisse Range nach oben und unten. In seinem sozialen Kreis.
Ja.
Das heißt, es gibt Leute, die dürfen von mir aus eine rote Weste tragen, weil die halt immer sehr bunte Westen tragen. Da würde keiner das Augenlid lüften. Aber es gibt zugeordnet zu jeder Persönlichkeit, auch hier in der Firma, Dinge, die sind nicht akzeptabel. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt immer einen roten Zylinder tragen, ne? Dann würde ich richtig Ärger kriegen von Leuten, die würden sagen, was soll diese Scheiße?
Ja, weil du das natürlich machst, um Leute zu provozieren.
Aber es würde Aufsehen erregen. Und ich dürfte jetzt zum Beispiel auch nicht ernsthaft meinen Stil zu sehr verändern, ohne mir Hohn und Spott gefallen lassen zu müssen. Ich habe ja jetzt so neue Lederschuhe, wo ich schon mehrfach so kritisch angeschaut habe, sind die so sehr winterlich sind. Und dann haben wir aber wiederum einen Kollegen, liebe Kollege Max, der lange Zeit in so eine Art afrikanischem Stammesoutfit kam. Also es ist wie so ein feiner afrikanischer Anzug und das hat er auch gar nicht ironisch getragen oder so mäßig, sondern einem vollen Ernst, also ein bisschen wie der alte Diktator Robert Mugabe sah er aus und hatte auch so einen Hut und hat das mit einer solchen Selbstverständlichkeit im Meeting getragen, dass man auch gar nicht sich getraut hat zu fragen, was das jetzt ist. Und oder er hat zum Beispiel, was ich auch sehr an ihm liebe, der hat so Mützen und er lässt diesen Zettel mit dem Preis dran und diesem Markenschild an diesem Plastik.
Du sagst, du lieferst die Antwort gleich mit. Es kommt darauf an, mit einem gewissen Selbstbewusstsein die Dinge zu präsentieren. Man muss es stehen. Und das ist es. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mir in der Grundschule überlegt, ich will jetzt eine Mütze von Chicago Bulls aufsetzen.
Ja.
Und hatte auch Angst, dass ich dann da in die Mobbing-Ecke gerate, weil ich jetzt was verändert habe an mir.
Ja.
Also habe ich das in dem dreiwöchigen Griechenland-Urlaub, wo mich niemand kannte, ausprobiert, bis ich so selbstsicher mit der Chicago Bulls Mütze auf dem Kopf zurückkam, um zu sagen, Leute, das ist mein neues Ich, here I am. Und ja, wenn man das einfach durchzieht und da praktisch eine Wand aus Selbstbewusstsein den Leuten entgegenkommt, dann ist das irgendwann kein Thema mehr. Und du siehst ja an Max, wie man auch bizarrste Dinge in den Alltag einweben kann. Dann funktioniert das. Es hat was mit einem selber zu tun.
Ganz kurz, Jakob, also ich möchte dich darin bestärken, dass wenn du ein bisschen flippiger ankommen wollen, dann go for it.
Weil es gibt zum Beispiel einen Riesenunterschied zwischen dem Dienst-Jakob und dem Sonntags-Jakob. Weil sonntags trage ich zum Beispiel so ganz weite Kapuzenpullis und gehe auch gerne mit der Jogginghose umher. Oder Urlaubs-Jakob, da trage ich so Baumwollshorts und so flatterige Leinenhemden.
So wie Paulo Coelho.
Nee, so wie Homer Simpson auf Hawaii. Und irgendwie manchmal denke ich, ich würde mich da gerne mehr trauen.
Aber du siehst, ich stelle mir das gerade vor, als wenn Thomas Gottschalk Sommerwetten das moderiert.
So sehe ich aus im Urlaub.
Ich trage im Urlaub viel Bademantel.
Echt, ja?
Ja, Badehose, Bademantel. Ja. Dann laufe ich so rum, den ganzen Tag.
Gut, du trägst ja auch sonst gern Badehose.
Ja. Ja. Genau. Also das sind all diese Dinge, das mussten wir mal besprechen.
Sehr gut,
oder?
Bin ich ganz zufrieden.
Mir ist das wichtig, jetzt hat man ein klares Bild auch von euch, man hört uns nur, also wir müssen das ein bisschen, die Fantasien mal ein bisschen anreichern mit gewissen Informationen, dass sich ein Bild zeichnen lässt im Kopf der Zuhörer und deswegen weiß man jetzt mehr, wer hier bei Baywatch Berlin tatsächlich den Ton angibt. Das sind die Dinge, die aktuell hier besprochen wurden, aber es sind ja auch noch ein paar andere Sachen jetzt passiert. Zum Beispiel, was mich sehr geärgert hat, ich konnte leider nicht zur Weihnachtsfeier. Wir haben letzte Woche drüber geredet, ich konnte nicht, war zu krank. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, geil saufen. Und dann ist meine körperliche Fitness über den Tag so geschwunden, dass ich am Abend schweren Herzens absagen musste und zu Hause geblieben bin. Mhm. Und ihr wart alleine da und wir haben uns jetzt extra vermieden, darüber zu sprechen, wie es denn eigentlich war, weil das jetzt hier vor aller Ohren mal zu tun.
Weil man muss schon sagen, geil saufen klingt ja erstmal mega prollig. Und
habe ich morgens kurz gedacht.
Ja, sicher, klar, sicher. Aber dieses Jahr war es ja zum ersten Mal extrem stilvoll. War nämlich in einer Location, es war die ehemalige Dependance von den Piloten von der Pan Am, eine Fluggesellschaft, die es mal gab, die inzwischen nicht mehr. Dort sind die Piloten, die Stewardessen, haben da so abgehangen, ganz stylisch, glaube ich, in so 70er Jahren, um dann ihren nächsten Flug vom Flughafen Tempelhof anzugehen. Und du kannst dir vorstellen, wie, wenn es dir Mad Men, ne, die Serie, die Werbeagentur, mega stylisch, die Gläser aus Kristall, alles designmäßig on fleek, wir alle, feinen Anzug, Abendgarderobe. Und deswegen war es eigentlich eher, diese Stimmung wurde so vorgegeben von oder anderswo, es wurde deswegen eine andere, gesittetere Stimmung vorgegeben.
Ah ja, und die habt ihr
dann
auch... Es
war gepflegt. Wir haben uns nicht getroffen, um zu trinken, sondern haben uns getroffen, um sich auszutauschen, ein bisschen aufs Jahr zurückzuschauen, auch sicher das ein oder andere Pilz zu trinken, aber dabei ist es eigentlich auch geblieben.
Ah ja, okay. Ja. Das heißt tatsächlich, die Atmosphäre hat euch da voll gekriegt. Kannst du das so unterschreiben, Thomas? War das so? Du warst ja auch da, ne?
Also ich hab kurz überlegt, ob ich die Legende so mitgehe, ne? Aber ich find's halt geil, Jakob, der jetzt davon, mir war schon klar, dass du da so jetzt einen auf erwachsen und wir sind ja alle nicht mehr so wild wie früher und so, ne? Das ist jetzt alles gesittet abgelaufen. War mir klar, dass du mit der Sache um die Ecke kommst.
Also dieses
es macht mir jetzt richtig Spaß, dich so in die Pfanne zu hauen, denn ich hab dir irgendwann nachts um 2, glaube ich, war's, als du da gesittet rumstandest und irgendwie deinen Pilz getrunken hast, habe ich mal das Handy dir unter die Nase gehalten und wir können ja mal reinhören,
klar. Nein. Ey, ganz kurz, diesen Podcast hören auch viele in meiner Familie.
Ja.
Ich möchte eigentlich nicht.
Sind das also, dieselben eigentlich aus der Familie, die auch den Beitrag von der Weinmesse geguckt haben?
Also es gibt, die habe ich auch verboten bisher. Der ist unter Verschluss. Ich sage, guckt euch das nicht an, sonst bin ich sauer und da wird sich auch dran gehalten. Und es gibt gewisse Dinge. Wie gesagt, es war sehr gesittet und ich möchte nicht, dass eventuelle Aufnahmen abgespielt werden. Alles, was uns hier erwarten kann, ist ja nur ein kultiviertes Gespräch.
Jakob, es ist doch völlig wertfrei. Also wir wollten doch einfach mal ein bisschen in die Atmosphäre reinschnuppern von Jakob Lund bei der Weihnachtsfeier. Das ist doch jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ich spiele das jetzt einfach mal ab. Ja, also hier zum Beispiel, das war so gegen 2:30 bei dem gemütlichen Beisammensein. So.
Was ist so,
jetzt, aber es war nicht so schlimm. Also ich habe ihn dann auch darauf angesprochen, wie gesittet das war. Und dann kam aber das dann noch rum.
Ich bin nicht im Zustand, wo man noch eine Tonaufnahme machen sollte. Teenage dirtbag, baby. I'm just a teenage dirtbag, baby. I'm just a teenage dirtbag, baby. Baby with you.
Ist das Cutter?
Das ist Cutter, ja. Oh
Gott. Ja, naja, gut, alles klar, dann hätten wir das auch erledigt, ne? Willst du da jetzt noch irgendwas sagen oder lassen wir das jetzt einfach mal so?
Hast du körperliche Schmerzen gerade?
Ja, ich überlege jetzt, wie ich diese Kuh vom Eis hole.
Ich finde das, ich finde, weißt du, was ich okay finde?
Ja.
Jakob, du musst da keine Kuh vom Eis holen, lass sie doch auf dem Eis.
Ja.
Weil vielleicht gehört sie da ja hin. Du hast ja offenbar da hingeschoben, ja, die Kuh aufs Eis.
Ja.
Und dann lass sie doch einfach
es auch
da stehen.
Es ist so, wenn ich betrunken bin, dann gibt es für mich nichts Schöneres auf der gesamten Erde, als Lieder mitzusingen.
Ja.
Und ich weise dann alle DJs dazu an, mir diese Lieder zu präsentieren, damit ich die mitsingen kann. Und das macht mich so unglaublich glücklich. Und es gab den Moment, da bin ich zu Benny gegangen und habe gesagt, Benny, ich will, dass du jetzt kölsche Lieder spielst. Habe ich den Tommy Schmidt, der den gemischtes Hack Johnny da noch angestiftet, dass wir jetzt kölsche Lieder singen. Und dann hat Benny einen psychologisch sehr, sehr schlauen Trick angewandt, den er, glaube ich, sich überlegt hat aus den letzten 5 Jahren, wo er mir dann diese Lieder immer gespielt hat, und hat gesagt, Jakob, klar, ich spiele euch diese kölsche Lieder. Du musst nur wissen, dass du dann der Einzige bist, der dazu singt und dass alle die Tanzfläche verlassen. Willst du das? Ich drück's jetzt ab. Und dann haben wir immer selber gesagt, nee, komm,
ich finde das auch gar nicht schlimm, das kann man auch zugeben. Was ich nicht mag, ist praktisch das Gegenteil. Insofern finde ich es ganz gut, dass du das ein bisschen zurückhältst. Ich finde, was man nicht mehr machen muss, ist da so Geschichten aus dem Krieg erzählen, dass man sich dann so gegenseitig so abkultet dafür, wie viel man gestern getrunken hat. Also, und als wäre das so eine wahnsinnig interessante Geschichte. Also das kann ich zum Beispiel nicht mehr hören. Ich wäre jetzt ja da gewesen, jetzt war ich nicht da. Und ich war auch ganz froh, dass mich eine Woche lang mit der Vorhaltung, wir reden im Podcast drüber, wurde ich eine Woche verschont von irgendwelchen Heldengeschichten, die da auf der Weihnachtsparty stattgefunden haben. Dass man sagt, boah, da war ich so besoffen, da habe ich dies getrunken und das getrunken. Und dann sind wir noch da hingegangen, haben wir noch darüber geredet und dann waren wir noch später noch da und so. Als hätten die Menschen tatsächlich was Richtiges erlebt. So wird einem das immer so vorerzählt. Und als müsste man dann beeindruckt sein, was die also da Heldenhaftes geleistet haben, wieder auf so einer Party in nachts, weil sie wahnsinnig viel gesoffen haben und dann ganz viele dumme, nicht nachvollziehbare Sachen getan haben. Und dafür wollen die so abgefeiert werden. Das kann ich nicht mehr machen. Da kann ich nicht mehr daneben
stehen
und sagen,
Laden dicht
ist
machen.
Das witzig, ist ja Wahnsinn. Ich kann nicht mehr das so,
Klaas,
diese Geschichten
wenn,
so
wenn du diese Stories hier aus der Firma rausnimmst, dann können wir den Laden abschließen.
Die können das ja hier erzählen, ich will das noch nicht mehr hören und ich kann nicht mehr daneben stehen und dann noch, sagen wir mal, dann sagen, super, ich kann da nicht noch loben und sagen, das hast du ja toll gemacht oder so, denen so das Gefühl geben, sie hätten tatsächlich ein Abenteuer erlebt. Sie haben ja kein Abenteuer erlebt, aber so wird's mir verkauft.
Das ist ein Abenteuer.
Abenteuer.
Das letzte große Abenteuer der
Quatsch.
Großstadt.
Abenteuer ist irgendwie aus Caracas rausgeflogen zu werden. Das ist ein Abenteuer.
Das hört sich an wie Mario Basler, was er da erzählt, eigentlich so vom Inhalt
her. Wobei, Mario Basler würde sich niemals gegen Saufen stellen, Schmidti. Dann merkt man, dass du zu nah dran bist an der Figur, um das festzustellen. Mario Basler würde sagen, ich finde es nicht schlimmer gepflegt, mal an einmal Rotwein, 3 Zigaretten, so geht der Abend erst los. Weil Mario Basler hat übrigens in Cala Ratjada auf Mallorca ein eigenes Mario Basler Café.
Mario Basler Museum.
Ja, und Café.
Mario genau. Basler Realschule.
Da sind alle Gläser, die er jemals ausgetrunken hat, sind da hochgestapelt. Und da will ich auch unbedingt mal hin.
Das also bitte lade mich ein. Können wir doch mal machen. Ja, wir waren schon mal im Urlaub in Cala Ratjada.
Ja, genau. Wir lieben das.
Ja, es ist richtig schön da. Aber die, es ist einfach, das ist das spanische Flair.
Du, es wird immer so viel über Mallorca. Es ist so prollig und asozial. Und Cala Ratjada ist eine ganz gepflegte, schöne Ecke.
Genau, die Spanier selber sagen ja auch...
Die fahren nur nach Cala Ratjada.
Der spanische Name, also der ursprüngliche, traditionelle Name von Cala Ratjada ist ja Cala Ratata.
Das stimmt,
ja. Das sagen ja die Ureinwohner, die Ur-Mallorquiner sagen das ja darüber, weil das eben tatsächlich auch eben eine ganz wichtige Stätte ist für die Kultur dieser Insel.
Da gibt es das Cheops.
Ja, das ist genau.
Physical.
Ja.
Und da kann man super Paella essen.
Das ist ganz toll.
Ja.
Mario Basler, der war mal der Nachbar von Uwe Ochsenknecht.
Echt?
Ja, und der hat sich dann immer, die haben sich irgendwie gut verstanden. Und Uwe Ochsenknecht hat mir das erzählt, dass er dann Mario Basler manchmal Filme ausgeliehen hat. So, in denen, der hat dann gesagt, hör mal, gib mir mal einen Film, wo du mitgespielt hast, Uwe.
Ja.
Und dann hat er ihm, glaube ich, Stonk oder so gegeben. Und der geht der schwarz-weiß los, kann das sein? Mhm. So am Anfang, ja. Mhm. Und den hat auf jeden Fall Mario Basler dann angemacht. Und nach 3 Minuten hat er wieder ausgemacht, hat gesagt, so eine alten Filme da, die schwarz-weiß sind, die guckt er nicht. Dann ist ihm zu langweilig. Und dann hat er den Uwe Ochsenknecht wieder zurückgegeben, dann war es das mit Stonk. Und ja, dann haben sie wahrscheinlich wieder über das Grillen geredet oder über was für Themen die da so haben.
Leute, ich muss mich an der Stelle mal kurz unterbrechen. Ich will mich jetzt inhaltlich mehr in den Podcast noch einbringen. Mhm. So. Und ihr hattet ja letzte Woche die witzige Idee, dass ich so eine Technik-Ecke habe oder wie ihr es genannt habt.
Hast du wieder was gekauft? Ah.
Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke. Hier ist für jeden was dabei.
Heute die Waschmaschine.
Ja, witzig. Und mir ist vollkommen klar, warum ihr das macht. Haben wir ja letzte Woche schon gesagt, ihr wollt mich da als Nerd darstellen und so ein bisschen, als wär mein Leben wird komplett aus Steckern und
kann das nicht verstehen.
Chinch-Kabeln bestehen. So.
Kann das nicht verstehen.
Das ist mir...
Was ist ein... Ich kann das nicht verstehen, dass du dich so angegriffen fühlst. Darf ich das kurz einmal sagen, ja, bitte? Dass du denkst, also das ist überhaupt, ich finde, das taugt gar nicht, dass ich dir jetzt einfach mal sage, hier bei uns im Podcast gibt es jetzt so eine Technik-Ecke, da kann man als Technik...
Achso, wir sind doch nicht bei Computerbild.
Hör mir doch jetzt mal kurz zu, dass man bei uns in der Firma, im Podcast, dass man dann sagt, auch für Technik interessiert, ist halt was irgendwie mit dabei.
Natürlich, er ist unser Belgian Tech-Nerd.
So, und wie, wenn jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt neue Folien, die das iPhone bruchsicher machen zum Beispiel.
Interessant, würde ich jetzt gerne mehr erfahren.
So, und dann könntest du die zu Hause, dann gebe ich dir so 3 verschiedene schwere Eisenkugeln und du probierst sie zu Hause aus und machst dann dein Testergebnis hier. Das ist doch was Gutes. Wie kommst du denn auf die Idee, dass wir dich hier hinstellen wollen, wie einer, der doof ist? Das ist doch was total Gutes. Und wenn du dich auskennst mit komplizierten technischen Geräten, sagen die Leute doch eher, wie schlau du bist.
Was verstehen hat das in diesem Podcast zu tun? Ah, bin ich überhaupt nicht, ich bin hier nicht der Nerd, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich will, dass der Fernseher läuft.
Getroffene
Hunde alles, was
bellen doch. Getroffene Hunde bellen doch sehr laut.
Ihr könnt so scheinheilig machen, wie ihr wollt. Ihr wollt mich damit verarschen, ist mir völlig klar. Aber, es hat sich was geändert.
Was denn?
Letzte Woche mache ich meinen Instagram-Account auf und der sprudelt voll. Ich kriege jetzt den ganzen Katzen-Content und für einen Technik-Tipps kriege ich auch, danke, Leute, danke. So, ganz viele Technik-Tipps und dann fragen mich Leute, ob das die Waschmaschine war, über die ich geredet habe. Ich wollte nicht darüber reden.
Hashtag Powerdisk.
Egal wie. Und ich finde aber in dem Postfach.
Und willst du die Fragen jetzt alle der Reihe nach hier beantworten? Fände ich zum Beispiel auch einen Service. Kann ich einen Antrag stellen, so eine kleine Autoecke aufzumachen? So fahren, driften, auftanken, die Autoecke, sodass praktisch also mir verschiedene Firmen ihre Modelle zur Verfügung stellen.
So eine Rubrik muss zu dir kommen. Die kannst du nicht rufen.
Wieso? Ich habe auch ein Auto. Ich fahre Auto.
Kann ich Werbung für die UBS machen, für Bargeld? Ist das möglich? Für die Schweizer Bank UBS?
Aber wir sind also offenbar für alles offen. Möchte nochmal den Gesprächsfaden aufnehmen. Klaas, du hast gesagt, ihr seid mit dem Privatjet nach Caracas
Wann habe ich das gesagt?
Gereist. Hast du vorhin gesagt?
Ausgereist, ja.
Ausgereist. Also ich weiß, dass diese Duellreisen sind immer sehr, sehr anstrengend. Das Wort Privatjet fällt in diesem Zusammenhang aber heute das erste Mal. Da muss man nachfragen, wie zur Hölle, was habt ihr da getrieben? Was soll das? Also unser Eins fliegt Eco und die feinen Herren fliegen Privatjet, oder wie?
Na, das war nicht ganz so. Also das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen besser, als es wirklich war. Also,
musstet ihr schnell von Sommerwetten das fliehen?
Nee.
Was war die Geschichte?
Nee, es war ein bisschen anders. Es war folgendermaßen. Es war eine Duellreise, die ein bisschen anders verlief, als wir uns die eigentlich vorgestellt hatten. Wir haben gedreht in Venezuela auf dem Angel Fall, also auf dem höchsten Wasserfall der Erde. Da waren wir und haben da was gemacht und so weiter. Und dann hatten wir so eigene kleine Flugzeuge, waren im Canaima Nationalpark und mussten dann da wieder weg, um dann nach Caracas in die Hauptstadt Venezuelas zu fahren, um dann da weiter zu fliegen und so weiter. Morgens um 5 sollten wir also mit unseren kleinen Cessnas da losfliegen, die direkt vom Haus geparkt haben, auf dieser Wiese, mitten im Dschungel. Und dann sind wir morgens um 5 aufgestanden und da war der Pilot, der auch da bei uns geschlafen hat, der hat dann gesagt, es ist sehr, sehr schlechtes Wetter da, wo wir hinfliegen wollen. Wir haben gesagt, woher wissen Sie das denn? Hier gibt's ja gar kein Internet und ein Satellitentelefon funktioniert auch nicht. Woher wissen Sie denn, dass da hinten schlechtes Wetter ist? Dann hat er gesagt, ja, sehr schlechtes Wetter, wir können leider nicht losfliegen. Dann gab's 2 Stunden Streit mit dem darüber, wie gut das Wetter am Ankunftsort ist und ob man das nicht umfliegen könnte. Irgendwann haben wir $1,000 bezahlt und dann war das Wetter auf einmal besser.
Da wurde es besser, ist aufgeklärt.
Ja, ist aufgeklärt. Und dann ging's los und dann sind wir dahin gefahren. Also rauskam, dass wir tatsächlich so ein bisschen Probleme hatten. Unsere Dominosteinkette aus Reiseorganisationen, die man natürlich hat auf so einer Duellreise, noch einzuhalten. Da ist also ein Flug nach dem anderen ist irgendwie so hintenübergefallen. Und dann hieß es ja, alles klar, ihr müsst jetzt in Caracas bleiben eine Nacht. Ihr müsst jetzt zu einem Hotel da fahren und keiner hatte da Lust zu. Da war es natürlich jetzt nicht ganz so katastrophal, wie es jetzt gerade ist. Aber aber von stabilen Verhältnissen ohne Kriminalität waren wir auch weit entfernt damals. Und wir hatten einfach da, wir wollten da nicht unbedingt jetzt länger bleiben als unbedingt nötig und wir mussten ja auch weiter.
Man muss sagen, es war so, also Caracas, wie du ja gerade gesagt hast, ist ein Brennpunkt heute und war es aber damals auch schon. Und
warte mal, in welchem südamerikanischen Land war das noch?
Venezuela.
Venezuela war es, genau. Ja.
Da hieß zum Beispiel, wir sind mit einem Bus durch Caracas gefahren und alle Europäer in dem Bus mussten sich ducken, dass man sie am Fenster nicht sieht, dass da Europäer in diesem Bus drin fahren. Das war die komplette Reise durch die Stadt.
Aber was wäre passiert, wenn man Europäer gesehen hätte? Was war die Gefahr?
Ich weiß nicht, was nur, dass mir noch aufgefallen ist, wenn ich so aus dem Fenster gelugt habe, dass da Leute einfach ganz normale Zivilisten mit einer Kalaschnikow auf dem Rücken durch die Stadt geradelt sind, auf dem Fahrrad, zum Einkauf etc. Und also es war so ein Pflaster, wo man jetzt nicht einfach, ohne zu wissen, wie da das Leben läuft, sich ja so rumtrauen soll. Deswegen war es für uns wichtig, dass wir möglichst schnell wieder aus Caracas rauskommen.
Ja, und auf dem Weg zum Hotel, ne, weil wir dann immer eingesehen haben, wir werden jetzt hier wo bleiben, gab es also wilde Rumtelefoniererei, wie wir es doch noch schaffen, weil wir mussten dringend auf die Bahamas.
Beruflich.
Ja. Und dann tatsächlich kam dann der erlösende Anruf, dass irgendwas organisiert sei, wir sollen wieder umdrehen und zum Flughafen zurückfahren. Und dann sind wir zum Flughafen zurückgefahren, in ein anderes Terminal. Und da hieß es dann, von wo auch immer her wurde uns hier aus dem Büro in Deutschland ein Jet organisiert, der jetzt da hinkommt. Dann waren wir in so einem Raum, haben gewartet und dann hieß es irgendwann, bitteschön. Und dann landete also so ein schneidiger Privatjet. Und hieß es, ja, da könnt ihr jetzt einsteigen. Und dann sind wir da also mit unseren neuen Koffern in dieses kleine Ding da rein. Der Kofferraum reichte nicht aus. Das heißt, überall waren Koffer in dem Sitzraum. Wir sahen da irgendwie eingeklemmt unter diesen Koffern, saßen da drin und dann hieß es, okay, wir fliegen jetzt 3,5 Stunden auf die Bahamas. Und genau als es losgehen sollte, ging in die Innenraumbeleuchtung vom Jet aus, die komplette Technik fuhr runter und es war klar, dass die Batterie alle war von dem Ding. Dann wurde der noch sehr aufwendig überbrückt. Von irgend so, da kam so ein Typ mit so einer Kabeltrommel, der hat irgendwie den Jet überbrückt. Ich weiß nicht, ob das ist wie beim Auto, dass man dann einfach lange das Licht anlassen muss und dann lädt sich das wieder auf.
Also ich sag mal, wenn wir eine Vorstellung hatten, als wir gehört haben, wir fliegen jetzt mit dem Privatjet, dachten wir an Metallica. Ja. Die Wahrheit war, wir saßen 5 Stunden auf dem Rollfeld rum, haben gewartet, bis dieses Ding wieder überbrückt war, wie beim Auto. Dann war die Klimaanlage im Jet kaputt, das waren 60 Grad darin und alles war voller Koffer. Also es war wie ein Frachtraum. Das war der ganze Klemmer davon. Aber was man sagen muss, wir sind dann auf die Bahamas geflogen und wir dachten uns, wenn wir jetzt da aus dem, wie Rockstars aus dem Privatjet kommen, so, dann laufen wir da in das Land ein. Und nicht irgendwie mit Zoll und all der Scheiß für den Otto Normalflieger, sondern wir sind ja die Rockstars und kommen da raus. Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet auf Grenzkontrollen. Und dementsprechend, man muss ja immer so ein Formular ausfüllen, wo man so angibt, was der Beruf ist und was man irgendwie, was der Zweck der Reise ist. Und wir wussten halt, wir haben keine Drehgenehmigung und wir haben auch kein Visum für, einfach dort zu drehen. Deswegen haben wir immer angegeben, standardmäßig, dass unser Beruf Worker ist, also Arbeiter.
Ja.
Und haben immer gesagt, das ist eine Hochzeitsreise. Dann waren Klaas und ich mal auf Hochzeitsreise. Dann, also immer verschiedene Ausreden, was wir in dem Land machen, warum wir da auch eine Kamera dabei haben. Und ausgerechnet auf den Bahamas, auf dem Paradies, war das die härteste Grenzkontrolle, die wir in all den Jahren hatten. Die haben uns so richtig lang gezogen, haben uns ausgefragt, was unser Beruf ist. Wir null vorbereitet, haben dann zu spät geschaltet, haben uns komplett widersprochen. Ich war, glaube ich, Lehrer. Olaf war ein BWLer. Kameramann Olaf war BWLer und der hatte nicht damit gerechnet, dass dann noch konkrete Nachfragen zu seinem Beruf kommen. Ein einziges Gestammel.
Sehr gut war aber dann wurde die ganze Technik natürlich, wir haben dann natürlich ganz viel so Equipment dabei, was man irgendwie braucht, um diesen Beitrag zu machen. Und dann hat der Zollbeamte dann irgendwann die ganzen GoPros da rausgezogen und das ganze Tonequipment, ne? Also einen riesengroßen Mischer mit einer Angel und allem drum und dran, so offensichtlich professionelles Zeug. Und unser Aufnahmeleiter Michael wurde dann gefragt, ja, was machen Sie damit denn? Und der fing dann allen Ernstes an zu sagen, damit nehme ich morgens Vogelgeräusche auf.
Man darf auf keinen Fall erwähnen, dass man da professionell drehen will. Und deswegen ein Lügengespinst von Micha, der der stellt sich dann extra doof. Ja. So, because of the pigs and the birds in the trees and so. Also wie der letzte Otto. Und die haben sie ihm abgekauft. Die haben gesagt, der Mann ist leider...
Die haben irgendwann einfach gesagt, die haben keinen Bock mehr. Das ist, du hast natürlich, das war ja morgens um 5 oder so, ne? Die hatten irgendwann keine Lust mehr, mit dieser weirden Gang da irgendwie noch ihre Zeit zu verplempern.
Die Lügenbolde.
Nee, die Lügenbolde. Vor allem, wir landen damit im Privatjet, dann muss man natürlich auch eingeben, wo, in was für einem Hotel wir schlafen. Und haben wir uns auch nochmal mit großen Augen angeguckt, weil das natürlich irgendeine so Bumsbude war. Irgend so ein All-Inclusive-Ding, wo so 70-jährige Amerikaner da ihre eilig zusammengepanschten Drinks da free an der Bar kriegen mit so einem Flatrate-Bändchen. Und so ein Ding war das. Das hieß irgendwie Breezer Inn oder sowas. Und das passte auf jeden Fall nicht zum Beförderungsmittel, dann mit unserem ganzen Gepäck da. Das war wie so eine Außenwette eigentlich, ne? Da hat man diese Tür aufgemacht von dem Flugzeug und da kam, das war wie bei Hotshots eigentlich, da wurde mehr ausgeladen, als eigentlich reinpasst.
Also wir sind gestartet wie ein Tiger und gelandet wie ein Bettvorleger.
Aber wirklich, wir sind gelandet und blieben auch Bettvorleger. Und dann war es tatsächlich so, am einen Tag haben wir also gesehen, wie die da ihre Fahrradtour mit der Kalaschnikow auf dem Rücken gemacht haben. Und am nächsten Tag waren wir dann zum Drehen, hatten wir irgendwie so ein Motorboot, bin ich da rumgedüst, hatte so ein weißes Polohemd an und ein Glas Rotwein in der Hand. Und bin dann mit dem Motorboot durch so türkisfarbenes, durchsichtiges Wasser gebrüst um so eine Insel herum. Und auf der Insel, weißt du, was wer auf der Insel gewohnt hat?
Ja, ich erinnere mich, das waren die Schweine.
Nur Schweine. Das ist eine Insel, auf der die glücklichsten Schweine der Erde wohnen. Die werden gefüttert mit Melone von den umliegenden Hotelbesitzern und so. Da kommt dann einmal am Tag einer, der dann ein Schweineeimer ist. Also da würden wir uns drüber freuen, was da in dem Schweineeimer drin ist. Ne? Leckere Honig und Wassermelone. Bisschen Schinken, ganz toll.
Ich habe auch völlig vergessen, was Joko dir da für eine Aufgabe gestellt. Ich erinnere mich vor allen Dingen auch an den Einspieler noch an diese Schweine. Und
hat hast mich du die der nicht, Hai gebissen.
Hast du die nicht gestreichelt sogar
hat
noch?
Hat mich der Hai gebissen und Rauli hat gekotzt die ganze Zeit.
Ja, aber ich möchte nochmal auf die Schweine zurückkommen. Also das war ja ohne Zweifel der schönste Drehtag in 7 Jahren Duell um die Welt. Auf dieser Schweineinsel mit Melonen füttern, wir alle knietief im Wasser und haben da die Schweine. Und dann wollten wir so ein Ding drehen, das Klaas sich halt sehr freut. Du hast dich auch wirklich gefreut, solange du auf dem Boot warst.
Ja,
hast dich sehr gefreut
aus, ja.
Über diese Schweine und da ist dir das Herz aufgegangen. Ja. So, und dann wollten wir aber noch ein bisschen drehen, dass du dann zu den Beach Boys, glaube ich, warst, mit die Schweine streichelst und fütterst und mit denen so rumtollst. Und dann war es aber sehr suspekt, weil du hattest richtig Angst vor diesen Schweinen.
Naja.
Immer wenn ein Schwein auf dich zukam, du hattest eine Melone in der Hand, bist du da wie so ein Waschbär.
Also Sie können ja gerne mal googeln.
Also hat Klaas die Schweine
gestreichelt? Er hat richtig Angst vor den Schweinen, hat sich auch irgendwann geweigert, näher an die Schweine zu kommen. Immer wenn so ein nettes, liebes Schwein zu ihm geschwommen kam, ist er panisch weggerannt. So, es war absurd. Mit Ach und Krach haben wir da so eine Sequenz hingekriegt, dass man das Gefühl hat, Klaas hat Spaß im Rumtollen mit den Schweinen, aber eigentlich hat er pure Angst.
Also am nächsten hat er sich vom Hai beißen lassen, aber die größte Angst galt den Schweinen.
Es ist so ist das. Das ist die Programmierung. Vor Haien hatte ich zum Beispiel, guck mal, das kommt aus meiner Kindheit. Ich erkläre euch genau, warum.
Ja.
Vor Haien musste ich in Oldenburg nicht so viel Angst haben. Ne? Also Haie sind einem da nicht versehentlich mal irgendwie über den Weg gelaufen. Ich habe aber auf dem Land gewohnt und wir waren auch im Wald und so und ein großes Problem waren Wildschweine da. Das ist jetzt auch immer noch so.
Was machen die denn?
Weil Wildschweine, die sind mega gefährlich.
Ja.
Die haben Hauer. Die beißen dich, die jagen dich einen Baum hoch.
Aber das waren die Bahamas-Schweine da. Die wollten ein paar Melonen von Instagrammern abkriegen.
Die haben bei uns ja immer den Garten umgegraben. Die haben riesengroße Zähne.
Aber kannst du nochmal ganz genau konkret umreißen, was jetzt die exakte Gefahr? Also auch vielleicht.
Beißen! Was glaubst du denn, Bedrohung?
Die haben,
was glaubst du, was für eine Gefahr von Schweinen ausgeht? Glaubst du, dass die mich mobben?
Ja, aber ich weiß nicht, wie es in Olmo ist.
Die beißen.
Ob da so 3 Schweine in Pikaldi-Jacken um Schlagstock kommen und sagen, so, jetzt mal hier das Frühstücksgeld her. Ich kann es mir eben nicht vorstellen.
Nein, so ist es nicht. Die kommen halt und wenn die sich bedroht fühlen, gerade wenn die kleine Ferkelchen haben, ja. Und dann gehst du da beim Pilze suchen zu nah dran. Das sind so Sachen, die man in Olmo macht.
Mach mal hier besser im Bogen, wo sie haben Ferkel. Und wenn uns zu nahe beißen wie dich.
So ist das. Und dann muss man aufpassen, weil die kommen dann auf einen zu, wie die sprichwörtliche Wildsau. Und den beißen die einem in den Fuß oder sonst wohin. Und wenn man klein ist, noch vielleicht einen Hals.
Und du hattest schlimme Wildschwein-Flashbacks, so wie Veteranen aus Vietnam.
So ist es, genau.
Die haben diesen wunderschönen Ort heimgesucht.
So ist man es. Muss immer doch so mal sagen, unterbrochen von so Hubschrauber-Geknatter.
Auf den Bahamas, das diese Schweineinsel. Mittlerweile ist das ja echt so ein Instagrammer-Hotspot.
Auch ein Feierfestival.
Ja, da kommt so ein Feierfestival, genau. Und da kommen große Yachten.
Das Einzige, was da funktioniert hat.
Ja. Und mit dem Jetski fahren dann die Instagrammer auf diese Insel. Und diese Schweine, glaub mir, die sind das gewohnt. Das sind nicht aus dem wilden Wald hier irgendwie. Die
ich habe doch gar nicht gesagt, dass diese, ich habe den...
Das
den
waren die liebsten Schweine der Welt.
Ich habe den Schweinen noch keine Bösartigkeit unterstellt. Ich wollte euch einfach nur mal erzählen, wie das kommt. Zum Beispiel, dass du als Saarländer praktisch Schweine... eher als Mitmenschen empfindest. Das ist mir ja auch klar, dass du da keine Kontaktschwierigkeiten hast. Bei uns waren das immer noch die anderen. Ja?
Lustig, Herr Böhmermann, lustig. Das alles.
Nun, aber dass ich trotzdem irgendwie so ein bisschen aus der Kindheit eingeimpfte Angst habe, das ist doch irgendwie klar. Und deswegen von einem Hai tatsächlich, dann am nächsten Tag oder was, bin ich da runtergetaucht. Ich hatte meinen Tauchschein, den musste ich ja dann in Vorbereitung machen, damit ich überhaupt weiß, wie das alles funktioniert. Das habe ich dann alles hingekriegt und so. Und da war ich so, auch mit der, also ich war, konnte mich auch psychologisch darauf vorbereiten. Das ist ja auch das Ding. Wenn man so weiß, in Erwartung von Angst und so, dann weiß man ja, was kommt. Und dann macht man es irgendwie auch eher mal. Und dass dieser Hai mich da gebissen hat, das hat mich irgendwie nicht so...
Aber das Geile war, als sich dieser Hai gebissen hat, das war auf 20 Metern Tiefe.
Ja.
Und ich glaube, der hat so sehr an dir gerüttelt, dass dir die Maske irgendwie aus dem Gesicht geflogen ist und die ist auch gespült worden.
Die Showvisage oder meinst du?
Sauerstoff.
Nee, das war anders. Nee, das war anders. Wir haben, ich habe einfach zu viel geatmet da unten und weil ich aufgeregt war und ich habe nicht auf dieses Ding drauf geguckt. Da hat man ja immer so ein Messer, wie viel Pressluft da noch drin ist. Und normalerweise als erfahrener Taucher guckt man da immer mal drauf und weiß, okay, jetzt muss ich mal langsam hier zusehen. Und wir haben so ungefähr abgeschätzt, wie lange ich damit auskomme. Wir haben aber natürlich nicht eingerechnet, dass ich wahnsinnig aufgeregt bin und dreimal so schnell atme wie normalerweise. Das heißt, die Luft war auch dreimal so schnell weg. Und ich habe natürlich umringt von 20, 3 Meter langen Haien, habe ich jetzt nicht ständig da auf diese Uhr geguckt und geguckt, wie viel Luft habe ich noch. Und ich hatte so eine Ganzgesichtsmaske auf. Das heißt also, atmen und schauen war in einem Ding. Mhm. Und irgendwann, und man merkt das ja so beim Einatmen und nicht beim Ausatmen, also dann, wenn du Luft brauchst, merkst du ja, dass da nichts mehr kommt. Auf einmal macht es so Klock, ging da irgendwie so ein Nippel zu und dann kam da nichts mehr raus. Und ich hatte aber so diesen Eisenanzug da an, ne, dass der Hai mich nicht totbeißt und so, aber mit dem konnte ich nicht alleine auftauchen. Da brauchte ich jemanden, der mir hilft und alle anderen waren natürlich weit weg. So, da gab es natürlich, gibt es auch bei sowas Sicherheitstaucher und alles, ja, aber die waren 5-6 Meter weg, damit die nicht da im Bild rumschwimmen. Und auf einmal kommt da keine Luft mehr raus. Und da waren mir die Haie, die da rumschwommen, da völlig egal. Weil ich dachte, was mache ich denn jetzt?
Also an dem Tag habe ich wirklich gedacht, du bist bekloppt geworden. Du kommst nämlich, ich war oben auf dem Boot, habe gewartet, bis die da unten, bis er endlich seinen Haibiss ab hatte. Und ich wollte nur wissen, wie ist es, von einem Hai gebissen zu werden. Du tauchst auf, jappst, schleppst dich irgendwie aufs Boot. Und ich frage die ganze Zeit, wie war es? Hat dich der Hai gebissen? Wie war das? Ne?
Ja, aber du, wie Martina Taubert, bist du da mit dem Mikrofon gekommen. Ja. Du bist ja wie so eine Exklusivreporterin, wie so eine geil auf die Sensation. Bist du da zu mir? Das hat dich ja nicht privat interessiert.
Das ist mein Job.
Das ist sein
ja,
Job,
ja. Ist ja okay, jetzt, Martina Taubert Job ist es auch. Also das darf ich ja wohl miteinander vergleichen. Ja, die schreit auch bei Danny DeVito in die Gegensprechanlage, bis der irgendwann entnervt rauskommt und sagt, verpiss dich.
Auf jeden Fall, ich habe dich da gefragt, ne, wie war der Hai? Und du hast nur davon geredet, keine Luft gekriegt. Also dich hat der Hai überhaupt nicht interessiert. Und ich habe gedacht, was ist denn los? Was will er denn mit seiner Maske? Interessiert mich doch nicht, ob da was verrutscht ist.
Ja, da ist nichts verrutscht. Das Ding ist, ich habe nichts mehr rausgekriegt. Und ich dachte, wenn jetzt keiner merkt, dass ich hier keine Luft mehr kriege, dann werde ich hier elendig verenden und es wird ein nasser, trauriger Tod. Und dann habe ich mir diese Folge die Maske einfach abgerissen, habe meine Arme ausgebreitet wie Jesus Christus und habe mich unten auf dieses Wrack gestellt und einfach die Augen zugemacht, weil ich nichts mehr sehen und nicht mehr atmen konnte und einen Hustenanfall noch gekriegt habe. Da habe ich dann einfach gewartet, bis irgendwer kommt. Und da hat sich irgendwer dann erbarmt, zu mir zu kommen und hat mir seinen Atemregler, so heißen ja die Dinger, in den Mund gesteckt und musste dann noch mit mir auf 5 Meter und auf 3 Meter oder was weiß ich irgendwelche Sicherheitsstopps machen, weil ich ja dann fast eine Stunde da unten war und musste mir dann da praktisch noch helfen. Ich habe das so irgendwie gemacht alles, aber das war für mich total schlimm und ich kann auch nicht mehr tauchen seitdem. Also ich kann nicht mehr im Urlaub 3 Meter tief tauchen. Das ist wirklich, ich krieg bei Badewannen Übergrößen kriege ich Tiefensog. Es ist nicht schön.
Waren die Schweine auf den Bahamas schlimmer als das, oder?
Das kann man nicht miteinander vergleichen, so. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir von so einem Technikonkel mich hier so vorführen lassen muss. Von so einem Daddelheini.
Übrigens, ich hab, ich muss jetzt mal so einen Influencer-Satz sagen. Viele Leute haben mir geschrieben, tatsächlich, ich habe ja letzte Woche mich aufgeregt über das Jammen auf Konzerten, ne, dass ich das wirklich hasse, dass da so 10 Minuten lange Soundbetten installiert werden von geilen Musikern. Ich will da einfach die Hits hören, ne, weil ich war bei The National, da war das so. Und viele haben geschrieben, oh, ich lieb das aber, wenn gejammt wird und so, geschenkt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, mal was Positives über ein Konzert zu erzählen. Ich war gestern bei Michael Kiwanuka, kennt ihr den?
Ja, der war mal bei New Paradise, oder?
Genau. Macht zum Beispiel den Titeltrack zu Big Little Lies, eine ganz tolle Serie.
Ah, sehr gut. Ne?
Cold bisschen, Heart heißt der.
Hör ich immer zu Hause,
genau. Unbedingt mal anhören, toller Song, gute Serie.
Ja.
Und der war in Berlin im Huxleys, das ist in Neukölln, ganz gute Location. Ganz großartiger Sound, tolles Konzert. War wirklich sehr, sehr schön. Und wer den sehen kann in Deutschland, da kann ich nur sagen, bitte unbedingt hingehen. Aber es gibt auch hier ein Aber, möchte mich heute drüber aufregen, Setlist.
Ja, und?
Es gibt einfach immer noch zu viele Künstler, die aus meiner unmusikalischen Sicht die Setlist falsch planen, nach falschen Gesichtspunkten. Und ich habe gestern...
Welche waren es denn da gestern Nacht?
Genau,
du weißt es ja gar nicht, er sagt es ja nicht. Du
genau, man weiß es aber am Ende des Abends. Und ich habe gestern Nacht so eine Formel für mich selber aufgestellt, was die perfekte Setlist. Und gestern war es so, dass er zum Beispiel vor der Zugabe hat er seinen langsamsten und unbekanntesten und längsten Song gespielt.
Ja, das macht man auch so.
Ne, so, dass er mich praktisch in die absolute Müdigkeit, ich habe auf einmal jeden Knochen in meinem Körper gespürt, wollte einfach nur noch sofort auf die Couch. Dann gab es kurz diese Pause, wo man so applaudiert, dass die Zugabe kommt. Und dann kam noch ein ganz unbekannter Liebhabersong. Und ganz zum Schluss wurden einfach die drei größten Hits hintereinander weggespielt. Ne? Und ja, das ist natürlich keine Dramaturgie. Ich glaube, bei Musikern, kannst du ja auch gleich nochmal sagen, ist man immer so bemüht, dass irgendwie der Gitarrist, der hat auch einen Hit geschrieben, der muss halt dann auch mit rein und hier, das ist auch unser Lieblingssong von der Band und du musst auch mit rein. Es gibt eine Hitformel, glaube ich, für Setlist. Meine These kommt jetzt. Du musst das Konzert starten mit einem Superhit, dass die Leute auf Temperatur sind, ne? Mhm. Dann kannst du dein Programm abfahren und dann musst du mit einem Knallerhit das erste Set bis zur Zugabe enden, dass du denkst, what the fuck, was habe ich hier gesehen? Mega Knaller, es muss weitergehen. Dann applaudierst du voller Energie die Band wieder raus und da muss sofort der nächste Hit kommen. Jetzt kann nochmal ein Liebhabersong kommen. Das kann so vom ersten Album der Bonustrack sein, von mir aus 6 Minuten. Und dann müssen nochmal 2 Knaller-Hits kommen und die dich so rausspülen.
Ja, du brauchst halt also für deine Hitformel brauchst du vor allem eins, super viele Hits.
Nee, ich hab's ja immer runtergebrochen. Es sind 2 plus 2. Nee, es sind eigentlich 4 Hits. Du kommst mit 4 Hits, kommst du durch
den Abend. Ich finde, ohne 4 Hits sollte man eh nicht auf eine Bühne gehen.
Nee, ja, gut, aber das ist auch immer so ein bisschen Wahrnehmungssache, gerade bei jemandem wie Michael Kiwanuka und so. Da gibt's dann auch schon mehr Songs, die du vielleicht gar nicht mehr so als Hit wahrnimmst und so. Und was du auch nicht vergessen darfst, ist, manchmal ist die Abfolge von Songs auch ein bisschen dem Umbau geschuldet, dem kleinen Mini-Umbau, den man innerhalb des Sets haben muss, ja. Dann zum Beispiel wechselt der Gitarrist mal von der einen Gitarre auf eine Akustikgitarre, dann gibt es irgendwelche Presets, die umgestellt werden.
Macht mich zum Beispiel übrigens auch sauer. Es gibt für mich eine Anzahl an Gitarrenwechsel, die zulässig sind, gerade wenn der Sänger Gitarre spielt. Und es gibt eine Anzahl an Gitarren, die ich nicht mehr toleriere.
Aber du also weißt ja gar nicht, warum das passiert.
Das ist mir scheißegal. Jetzt pass mal, aber jetzt bin ich mal Konsument. Es ist mir scheißegal, warum ihr da die Drecksklampen wechselt und warum eine lila ist, eine 2 Meter groß und eine 10 Zentimeter.
Darum geht's gar nicht.
Es ist mir scheißegal.
Es geht darum, dass du, Idiot, willst das Lied hören, was du aus deinem Computer kennst. So, das soll genauso klingen wie in deinem iPod. Ja, und dafür brauche ich eben diese eine Gitarre.
Es soll genauso geil klingen wie aus den geilen Boxen von meinem Smartphone. Nein, jedenfalls.
Oder also, von Sonos. Aus den Speakern von Sonos.
Ich bin ja auf, es ist dürfen keine Werbung. Also, jedenfalls will ich darauf hinaus. Also, mehr als 3, 4 Gitarrenwechsel finde ich mega unsympathisch. Ich finde Akustikgitarre, E-Gitarre ist okay. Mehr ist unsympathisch. Und wollte euch eigentlich fragen, was ihr von meiner Hitformel haltet.
Weil die ist okay.
Ich würde das komplett unterschreiben.
Dankeschön.
Ja, ich finde es auch okay. Das kann man genauso machen. Hängt aber, wie gesagt, manchmal noch von weiterer Organisation ab.
Ich sag euch eine Band, die es perfekt beherrscht.
Na?
Die Foo Fighters. Die Foo Fighters, da kommt der Dave Grohl, der kommt rausgedonnert. Rausgedonnert. Die haben meistens so einen ganz langen 10 Meter Steg ins Publikum. Den sprintet er runter und singt dabei erstmal einen mega krassen Superhit zum Anfang. Dann kommt der nächste Hit. Noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Akustik-Set in der Mitte mit Gitarre, ganze Band. Noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Dann geht er ganz kurz raus, dann sind schon 2 Stunden vergangen und dann ballert er noch 20 Hits nach. Sodass du beim 15. Hit denkst,
3 Stunden. Ja, ich bin so hier von der Arena nach Hause.
Da bist du bist müde. Ja, und
da,
als spiel,
dann, der da, Star. Da sitzt er dann irgendwann noch das erste Mal hinterm Schlagzeug.
Genau.
Und das spielt macht selber
er,
noch.
Macht er auch noch. Genau.
So und der Taylor singt dann.
Ja.
Das kann
so,
er auch noch.
Aber bitte, so wird's gemacht. Bitte, ja. Liebe Bands, die diesen unmaßgeblichen Podcast hören, bitte überdenkt mal meine Hitformel.
Das muss ich sagen, finde ich. Also da muss ich wirklich sagen, Jakob.
Das hat mich bewegt.
Dass du dir da so den Gedanken machst, das hat mich richtig bewegt.
Wollt mal was Gesellschaftliches beitragen.
War schön, ja.
Ja, das sind die, ich habe jetzt mal so ein bisschen überlegt, welche Dinge mich so an Podcasts interessieren, was ich gerne höre. Und da habe ich mir so gedacht, also was ich sehr gut finde, was ja auch die Deutschen gut finden, ist Verbrechen. Mhm. Wir könnten in den nächsten Wochen vielleicht als kleine Hausaufgabe für euch,
sehr gut,
dass ihr mal ein bisschen bei euch im Umfeld Sachen, die nicht in der Zeitung stehen, also dass ihr kleine Verbrechen aus eurem Leben, die müsst ihr nicht selber gemacht haben, es kann auch der Nachbar sein, der irgendwen abgemurkst hat oder irgendwie mal ein Auto zerkratzt. Ich möchte, dass ihr Verbrechen sammelt in der nächsten Woche.
Darf ich noch ganz so, würde auch sowas gelten, wie wenn ein Mitarbeiter, den ich jetzt hier nicht nenne, sondern erst nächste Woche aus so einem praktisch von mit anderen Kollegen geführten Mini-Verkauf von Süßigkeiten alles leer frisst, ohne zu bezahlen.
Ja, ist auch so, auf jeden Fall.
Okay, die Geschichte, die kommt dann.
Anprangern.
Die kommt überhaupt dann, diese Klauerei hier im Büro, die können wir sowieso mal. Ne?
Die also Geschichte dann.
Kleine und auch mittelgroße Dinge sind hier schon weggekommen. Manchmal aus Doofheit irgendwie, ne, weil irgendeiner was liegen lässt oder so. Oder sind ja vielleicht auch manchmal betriebsfremde Leute hier drin, die dann mal was einstecken. Aber es
klären wir alles.
Es ist eine statistische Unmöglichkeit, dass bei so vielen Mitarbeitern hier nicht ein Langfinger dabei ist, der auch gar nicht klaut, weil er was braucht, sondern rein kleptomanischer Nervenkitzel.
Reden wir
vielleicht
auch
bin
über,
ich es.
Reden wir auch über Kriminalitätscharity innerhalb der Firma?
Nee, darüber reden
darüber
wir nicht.
Darüber reden wir nicht.
Das ist zu kompliziert.
Kannst du auch nochmal mitbringen.
Das ich weiß, welches Thema du meinst, ist ein bisschen kompliziert.
Na, besprechen wir, wann kommt der Podcast? Freitag 0 Uhr etwa, ne?
Freitag 0 Uhr.
Freitagnacht. Also nächste Woche Freitagnacht wird es eine Ausgabe von Baywatch Berlin Verbrechen.
So, Baywatch Berlin mit einem Themenschwerpunkt Verbrechen.
Ja.
Da sicherlich gibt's auch noch ein paar Stories, die, sagen wir mal, im Großraum Duell um die Welt wieder stattfinden, weil zum Thema Verbrechen wird man da auch fündig, wenn man ein bisschen guckt. Und was mich noch interessiert, das kann man vielleicht mal, vielleicht für die übernächste Sendung, vielleicht gibt es einen kleinen Geschmack darauf, ob das jetzt schon, also ob ihr was zum Thema beizutragen habt, mal sehen. Was mich interessiert, sind immer paranormale Ereignisse. Ja. Also ihr wisst, wir sind jetzt im Dezember, das ist die Zeit der Geister und Dämonen, ist wieder angebrochen.
Die Gespenster sind.
Die Gespensterzeit.
Ja. Ja.
Und ich finde, also ich bin sehr gruselempfänglich gerade. Mhm. Schmidt und ich haben auch schon mal zusammen mal einen Geist gehört. Ja. Weißt du noch?
Das war der schlimmste Drehtag.
Das war der
ohne Scheiß, das
nicht
war das
Gruselste.
Okay,
wir teasen auf nächste Woche.
Wieso, wie spät ist denn? Lass mich mal erzählen.
Komm, ein bisschen Bonusrunde.
Nein, ich will es nicht erzählen. Nein.
Nee, wir erzählen das nächste Woche. Also, nächste Woche. Ich möchte über paranormale Dinge, ich möchte mal nur kurz erklären, warum. Weil ich finde.
Vielleicht können die Leute uns auch schon mal schreiben, was sie selber erlebt haben. Was sie so ein bisschen sammeln. Weißt du, machen wir so die großen Deutschlandatlas, so wie die Bildzeitung.
Ja.
Große Deutschlandatlas der paranormalen Ereignisse.
Weil ich finde, aber ich möchte davon absehen, dass Leute, die jetzt schon irgendwelchen Hokuspokus in ihrem Account haben, die interessieren mich alle nicht. So Leute, die ich schon ausweisen kann als absolute Spinner, da grusel ich mich nicht.
Nur ganz normale Leute, so wie wir.
Wenn mir Verrückte erzählen, dass sie irgendwo da den Opa im Stuhl sitzen sehen, obwohl er schon seit 10 Jahren tot ist, das interessiert mich nicht, weil ich genau weiß, ihr seid verrückt, ihr macht euch wichtig, da sind keine Geister. Ich glaube sowieso nicht dran, aber ich habe mich immer sehr gegruselt in dieser Zeit jetzt, im Sommer grusel ich mich gar nicht, aber in der Zeit der Geister und Dämonen, nämlich jetzt, da finde ich es immer schlimm, wenn zum Beispiel früher bei Domian Leute angerufen haben, von denen ich so 10 Minuten denke, die sind super normal. Die sind ganz normal, die sind so wie ich, die haben gar keinen Bock da drauf, die haben das nicht gesucht, das ist denen einfach so passiert, die sind so entgegengekommen und die haben einfach keine Erklärung dafür und die haben alle rationalen Wege, die ich auch abgehen würde vorher, haben die selber schon ausgeschöpft, um dann zurückzubleiben mit einer großen Frage, was ist hier passiert? Und das macht mich irre. Ich möchte das von solchen Leuten, möchte ich das hören, weil mich diese Geschichten einfach interessieren, nicht weil ich dran glaube unbedingt, aber es interessiert mich einfach. Nächste Woche also Verbrechen und paranormale Aktivitäten, vielleicht sogar in Kombination.
Vielleicht auch ein bisschen Sex, weil es sieht auch gut. Vielleicht streue so eine Prise Sex ein. Vielleicht erzählen wir alles mit einer sexy Stimme.
Also paranormal, Verbrechen und Sex, also wären wir wieder bei der Weihnachtsfeier.
Da schließt sich der Kreis.
Oh, ich wollte euch von meinem Wochenende erzählen. Es ist ja auch zu spät, ne?
Es ist jetzt zu spät, Schmidt, weil es ist jetzt 11.30 Uhr, ich muss jetzt an meinen Schreibtisch zurück. Wir zeichnen ja immer morgens auf. Das will ich eigentlich auch nochmal sagen. Immer mittwochmorgens treffen wir uns und zeichnen es auf, damit die Leute auch wissen, auf welchem Stand wir sind, weil wir sind ja, viele Leute informieren sich ja nur über diese Sendung. Mhm. In so einer Art Nachrichtenportal.
Die gucken als Nachrichten immer nur TAF.
Und Baywatch Berlin hören
sie. Baywatch Berlin hören sie und damit ist man im Prinzip eigentlich
ist man gewappnet für die Woche.
Ist man in der Welt gut orientiert.
Komm, lass uns den Sack hier zumachen. Ja. Besser wird's nicht.
So sieht's aus. Also, Leute, das war Baywatch Berlin für diese Woche. Ich hoffe,
nächste Woche mehr Infos zur großen Live-Tour. Kommt auch nächste Woche.
Ja.
Es wird keine Live-Tour geben.
Also, alle Infos dann bei Baywatch Berlin nächste Woche einschalten. Alles zur Live-Tour. Wo, wann, wie und wie man dabei sein kann. Ticketverkauf startet bald.
Macht's gut. Tschüss, tschüss, ihr tschüss. Mausis.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll's auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren. Und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt. Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei G-Spot.